Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und ab und zu fahre ich auch an ganz besondere Orte, um dort die kulinarischen Eigenheiten zu entdecken, ja, überhaupt die Orte zu entdecken. Und das habe ich wieder getan, und zwar war ich in Norditalien, genauer gesagt in der Lombardei, am Lago di Seo und in dem Schaumweingebiet Franciacorta. Das liegt ziemlich genau zwischen Bergamo und Brescia, eine Autostunde circa entfernt von Mailand. Und wer sich das auf der Karte vorstellen möchte, der Lago di Seo liegt links vom Gardasee und rechts vom Comersee. Und ich muss sagen, eine echte, unentdeckte Perle, für mich zumindest. Der Lago di Seo, der hat einfach seinen ursprünglichen Charme behalten. Unverbaute Landschaften, unberührte Natur, kleine Badebuchten und malerisch gelegene Orte. Also es ist wirklich wunderschön dort, so wie man sich den Norden Italiens vorstellt. Und es gibt natürlich hervorragendes Essen und eben diese großartigen Schaumweine aus dem Franciacorta. Und das genau wollte ich vor Ort erleben, aber eben nicht alleine, sondern ich habe mir meinen Moderationspartner und Sommelier Jonas Hauke aus dem Podcast Vinyl und Wein mitgenommen, da der dann doch noch ein bisschen mehr Sachverstand in Richtung Schaumwein hat. Und wir haben dort diverse Weingüter besucht und wunderbare Restaurants kennengelernt. Alles Weitere erfahrt ihr in dieser Episode, und ich kann nur sagen, ich fand diesen See und die Region Franciacorta wirklich ganz wunderbar und werde dort auf jeden Fall wieder hinreisen, aber mal sehen, wie ihr es findet. Und bevor es losgeht, gibt es natürlich wie immer ein bisschen Werbung. Und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel in Hamburg, ans Herz legen. Hier gibt es alles für Küche, Kochen und Kaffeekultur. Auf 800 Quadratmetern Ladenfläche findet ihr über 8000 Produkte. Von A wie Austernmesser bis Z wie Zestenhobel findest du hier alles, was du in der Küche und am Tisch benötigst. Und natürlich auch eine wunderbare Espresso-Maschinenabteilung mit Produkten von ECM, Becerra, Rocket und Profitec. Dazu gehört auch eine Werkstatt für Wartung und Reparatur. Es gibt eine große Messerabteilung und natürlich Töpfe, Pfannen, Kochbücher, eine Kulinarikabteilung. Also alles, was das Herz begehrt. Und für mich sowieso mein Lieblingsküchenladen. Ich gehe hier immer wieder gerne stöbern und einkaufen, weil es auch immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Kommt mal vorbei in der Cucinaria in Hamburg-Eppendorf und entdeckt diese wunderbare Warenvielfalt oder shoppt online unter cucinaria.de. Also viel Spaß beim Shoppen. Und wer es noch nicht wusste, angeschlossen an die Cucinaria gibt es eine große Küchenausstellung von Hummelküchen und auch eine wunderbare Kochschule für Kochkurse, Firmen-Events oder den nächsten Geburtstag. So, und jetzt wünsche ich ganz viel Spaß auf der Reise ins Franciacorta und an den Lago di Seo. Und auch diese Episode wird präsentiert von Der große Restaurant und Hotelguide. Jonas, wir beiden auf Erkundungstour.
Ja, ja, Entdeckungstour.
Für mich ist es eher eine Foodreise gewesen, für dich eine Weinreise. Wobei, wir hatten beides ausreichend.
Ich glaube, wir haben beide schöne Momente auch mit dem anderen gehabt.
Und ich glaube, hier ist eine ganz besondere Region, wo es auch um beides geht.
Ja.
Das wird nicht isoliert betrachtet.
Überhaupt
nicht. Die Franciacorta und, sagen wir mal, das Food-Erlebnis hier in der Gegend am Lago di Seo, das gehört zusammen.
Absolut. Das ist, glaube ich, eine unglaublich große Synergie hier, die geschaffen wird aus Essen, Trinken und gut leben.
Und das Schöne ist, überall da, wo wir waren, und wir waren ja
überall.
Überall. Wir waren auf 5 Weingütern und wir haben überall was zu essen bekommen.
Oh ja.
Also das gehört sofort dazu, es wird sofort dazu gereicht. Natürlich kennen wir das auch sonst, dass es immer ein Stück Brot gibt zum Neutralisieren oder irgendwas. Aber hier wurden wir ja teilweise fürstlich verköstet.
Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass da irgendwas zum Neutralisieren gereicht wurde. Ich glaube, wir haben einmal einen Spucknapf gesehen. Das Essen war immer als kleiner Wegbegleiter für die Weine gedacht. Immer eine kleine Harmonie zu schaffen.
Ja, aber wie fangen wir denn jetzt an? Wie fangen wir jetzt unsere Geschichte an? Also ich fange mal an. Ja?
Fang du mal an.
Ich würde mal sagen, im letzten Juli bekam ich eine Einladung zu einer Franciacorta-Verkostung in Hamburg. Und ganz ehrlich, ich hatte nicht so richtig die Idee, wo genau das Franciacorta liegt. Ich habe es auch nicht mit dem Lago di Seo zusammengebracht. Und wenn ihr das jetzt auch im Moment nicht könnt, dann können wir nur sagen, guckt euch mal den Norden Italiens an, habt mal so den Gardasee im Auge und links vom Gardasee ist der Lago di Seo. Und man kann sagen, so nördlich von Mailand, ist eine Stunde Fahrt von Mailand hierher. Und die beiden bekannteren Städte, die so am Lago di Seo und da Franciacorta liegen, sind Brescia auf der östlichen Seite und auf der westlichen Seite Bergamo. Also ich bin aber auch nicht geneigt zu sagen, Iseo, Lago di Seo ist der kleine Bruder, die kleine Schwester vom Gardasee, weil das ist es einfach nicht.
Das ist nochmal was anderes.
Ist eine eigene Region und Region, wenn wir das sagen, wir sind hier in der Lombardei.
Ist korrekt.
Ja. So, und Franciacorta, das Weingebiet Franciacorta, liegt quasi im Süden des Iseo-Sees. Der ist 25 Kilometer lang, nur einmal so ganz kurz beschrieben. Gleich kommt Jonas natürlich und erzählt uns, was das Besondere auch wetterbedingt hier bei dem beim See ist. Aber wir haben quasi vorne die Alpen.
Korrekt, genau.
Und nach hinten haben wir die italienische Tiefebene.
Genau.
Da wird's flach. Und insofern, ja, von oben, von den Alpen ein bisschen die kühleren Winde und vom Süden die warmen Winde. Und das heißt, es tut dem Wein hier ganz besonders gut.
Das
wollen wir mal anstoßen?
Wir haben was zu trinken, ein Glas. Zum Wohl, mein Lieber.
Chin-chin.
Auch für uns Sommeliers ist, glaube ich, das Franciacorta immer noch eine kleine, geheime, beschützte Region in Norditalien. Vielleicht um mal so ganz kurz euch da ein bisschen Information zu geben. Das Franciacorta ist ein eher kleines Weinanbaugebiet. Es gibt insgesamt nur gerade mal 3000 Hektar Rebfläche. Aufgrund der sehr genauen Begrenzung dieser Rebflächen wird es wahrscheinlich auch nicht mehr viel Wachstum geben, außer vielleicht ein bisschen in die höheren Lagen, was dann zum Thema Klimawandel vielleicht ganz interessant wird. Und das Besondere, was wir ja schon sagten, südlich vom Lago di Seo, das ist eine Art Amphitheater, in dem das Franciacorta liegt. Und das ist natürlich super, weil der See sowohl kühlend als auch wärmende Faktoren mit sich bringt. Und das Franciacorta dadurch in der Lage ist, unglaublich frische, mineralische, knackige Schaumweine herzustellen, die sich aber durchaus mit einigen anderen in dieser Welt gut messen können.
Schaumwein. Ich weiß gar nicht, hatten wir das vorher schon gesagt? Schaum, dass es sich primär um Schaumwein handelt?
Genau. Also auch dazu muss man sagen, das ist noch gar nicht so lange so, mein lieber Boris. 1961 kam ein Herr namens Franco Ciliani aus der Champagne zurück, ein junger italienischer Önologe, ging zu einem Herrn Guido Berlucchi. Ich glaube, Berlucchi ist ein Schaumweinhaus, das man vielleicht noch mal kennt. Ist ein bisschen populärer, ist auch das größte.
Wir haben es besucht, kommen wir später zu.
Vor Ort. Und die beiden haben 1961 den ersten offiziellen Franciacorta Schaumwein erzeugt. 1965 wurde das Ganze dann mit einer DOC auch benannt. Und vorher hat man tatsächlich seit dem 15. Jahrhundert schon Weine hier angebaut. Allerdings ging es da eher um Rot- und Weißweine. Es waren eher die Weine für den täglichen Gebrauch.
Aber war es denn vorher schon eine Weingegend hier?
Ja, wie gesagt, so 1564, meine ich, waren die ersten... Ganz grob.
Frühjahr 1564, ja, meine Frühjahr 1564. Kamen die Mönche hierher, oder wer Mönche, war das? Sind ja meistens Mönche,
es
ne?
Sind immer Mönche, Boris. Das waren sehr, sehr mächtige Mönche, die in dieser Region Handel getrieben haben und so mächtig waren, dass der Staat ihnen im Gegenzug im Grunde eine Steuer eine Aussetzung der Steuer gegeben hatte. Das heißt, diese Côte de Franca war eine steuerfreie Handelszone. Und seitdem ist es zum Weinbau gekommen. Und das hat sich natürlich jetzt in den letzten 60 Jahren um einiges nochmal intensiviert.
Aber ich finde es ja spannend, wenn du sagst, 1961 haben die angefangen, sich um Schaumwein zu kümmern, zu sagen, okay, wir haben hier auch hervorragende Böden, wir haben hier hervorragende klimatische Bedingungen. Man muss ja sagen, der Ciliani. Der Herr Ciliani, Signore Ciliani, kam ja aus der Champagne, hattest du, glaube ich, gesagt.
Genau.
Hat dort gearbeitet und hat natürlich die Methode mitgebracht.
Genau.
Wir müssen, Schaumwein kann man ja einmal ganz normal herstellen und er darf auch so heißen. Wir sprechen aber hier ausschließlich von Schaumwein aus der Flaschengärung.
Korrekt.
Was macht den Unterschied bei der Flaschengärung?
Das ist eine gute Frage. wie du schon sagst, Schaumwein kann es überall auf der Welt geben. Die Besonderheit aber beim Franciacorta, ähnlich auch wie beim Champagner, ist die Herstellungsphase, die sogenannte zweite Flaschengärung. Das bedeutet, der Wein wird ganz klassisch wie ein jeder Wein vergoren. Es entsteht Alkohol. Das kann sowohl im Holz als auch im Edelstahltank passieren. Und jetzt wird aber dieser Saft, der Most, wird wieder auf die Flasche gezogen und es wird ein bisschen Hefe beigegeben und ein kleines bisschen Most, also leicht süßer Mostwein. Dann wird das Ganze mit einem Kronkorken verschlossen, in den Keller gelegt und dann setzt die zweite Gärung ein. Und hier bildet sich jetzt die Kohlensäure, die nicht mehr entweichen kann aufgrund des Kronkorkens. Und jetzt ist die Besonderheit im Franciacorta, dass diese sogenannten Hefelagerzeiten mit die längsten sind, die man irgendwo auf der Welt findet. Nämlich selbst bei den Einstiegsqualitäten schon 18 Monate.
18 Monate.
18 Monate.
Das ist das längste überhaupt, glaube ich.
Das ist das längste,
ne,
überhaupt. Weißt du, wolltest du mal raten, wie lang es beim Champagner ist? Es ist natürlich was
ganz anderes.
Ich glaube,
es ist ein bisschen weniger.
Es ist ein bisschen weniger.
15
oder?
Es sind
15 Monate. Ja. Und jetzt ist es so, dass der Rosé oder auch der Sartin, was ein ganz spannender Stil ist, da können wir nachher nochmal drauf kommen. Sind
Sartin, wie bisschen wie Sartin?
Silky, seidig, genau.
Ja,
sind
geschmeidiger.
Bisschen feiner, geschmeidiger. Da sind es 24 Monate. Beim Vintage, also beim Jahrgang, sind es schon 30 Monate und die Reserva liegt mindestens 60 Monate auf der Hefe. Und jetzt dazu mal gesagt, das sind nur die Angaben. Die meisten Winzerinnen und Winzer lassen sich ja noch etwas mehr Zeit. Ganz großes Kino.
Wir durften ja auch einige davon probieren.
Hm.
Wir waren, glaube ich, ganz nett. Oder wir waren gute Zuhörer und
wir
gute Fragensteller.
Sehr viel probieren.
Und ich glaube, man hat ja für uns so einige Reservas und Super Reservas und nur für die Family and Friends gedachten Weine sogar geöffnet. Ich glaube, so viel Schaumwein wie jetzt in diesen 4 Tagen, die wir hier sind, habe ich noch nicht getrunken.
Nein. Also
und vor allen Dingen als komplette Menübegleitung.
Ja.
Wir haben 4 unterschiedliche Franciacortas teilweise getrunken zum Essen.
Ja.
Und das, jetzt komme ich wieder zurück zu dem Juli, wo ich diesen Franciacorta kennenlernte.
Ja.
Das war ja auch die Idee dort, als das Franciacorta sich vorgestellt hat, das zu demonstrieren. Cornelia Poletto und einige Köche von hier haben gekocht.
Einen durften wir sogar wiedersehen.
Einen durften wir wiedersehen hier. Haben wir gestern gespeist, war sehr, sehr gut. Das ist aber auch ein Weltenbummler, ne?
Das.
Alessandro,
von New York
Alessandro
nach
Borghese.
Italien.
Überall. Also der konnte überall mitreden, New York, London. Und ich finde es toll, jetzt springe ich schon wieder. Leute, tut mir leid, wenn wir hier zu viel Hüpfer machen, aber wir haben ganz viele Leute getroffen, die international gearbeitet haben, London, New York, genauso natürlich auch der Präsident hier vom Silvano vom Franciacorta Konsortium, der ja auch unterwegs war, der hat auch in New York gekocht, war Sommelier, Barkeeper, alles und dann ist er irgendwann in seinem Weingut gelandet. Also
extrem
hier, wir haben viele Menschen getroffen, die international unterwegs waren und zurückgekommen sind an diesen See. Und hier ein kurzes Grußwort von Silvano Brescianini, dem Präsidenten des Franciacorta Konsortiums und Geschäftsführers des Weingutes Barone Pizzini, den wir zum Lunch getroffen haben. Wunderbar war das übrigens auch.
Ciao, I'm Silvano Brescianini from Franciacorta, Italy. We are at la dispensa Franciacorta in Adro with a beautiful cellar selection and the food is outstanding. Please listen to the podcast about Franciacorta, about the food and waiting for you in Franciacorta in Lago di Seo. Ciao.
Aber nochmal zurück zu dem, wo ich mich mit dem Franciacorta das erste Mal auseinandersetzen durfte. Damals im Juli in Hamburg, wo du ja auch dann ausgeschenkt hast. Und da habe ich auch das erste Mal wirklich ein Auge drauf gehabt und habe gesagt, wo liegt denn das eigentlich? Und dann habe ich es zusammengebracht mit dem Iseo-See, an dem ich ja vorher auch noch nie war. Dann machte es aber Klick bei mir und dann habe ich gedacht, aha, da war doch was. 2016 Floating Piers, Christo. Und da ist der See natürlich zu großer Bekanntheit gekommen. Ich glaube, hier waren irgendwie 2 Millionen Menschen waren auf der Pier und sind da rumgelatscht. War eine Wahnsinnsinstallation.
Ich glaube so ein bisschen, um auf das zurückzukommen, was du eben sagtest, Boris, dass man das hier gar nicht so groß kennt. Hatte auch viel damit zu tun, dass die Italienerinnen und Italiener selber sehr gern Franciacorta trinken. Die trinken nämlich 80% der gesamten Eigenproduktion. Das bedeutet, nur 20% gehen in Export.
Ist eigentlich eine Frechheit, ne?
Ich finde es sehr selbstsüchtig. Ich finde, die könnten ein bisschen mehr an uns denken.
Sie produzieren aber auch nicht so viel.
Sie produzieren fast gar nichts. Was würdest du schätzen, Boris? Jetzt haben wir ja gesagt, 3000 Hektar gibt es hier.
Gib mir mal einen Vergleich zum... Sag mal, wir haben ja gesagt, wir wollen es gar nicht mit Champagner vergleichen, aber er schmeckt mir ja teilweise... Nee, nicht teilweise. Er schmeckt mir besser als Champagner, deshalb mache ich doch... Ich darf den ja machen, den Vergleich. Wie groß ist die Champagner?
Rate mal.
Oh, weiß ich doch nicht. Ich würde mal sagen, 10-mal so groß.
10-mal, das wären 30.000 Hektar. Mhm. Ja, ein bisschen noch drauf. 35.000 Hektar sind es knapp.
Okay.
Das ist schon viel.
Aber ich weiß auch nicht, wie viel die Champagne produziert. Insofern kann ich Dreisatz ist jetzt hier nicht möglich.
Also, wir sind hier mit 20 Millionen Flaschen Jahresproduktion im Franciacorta. So, und jetzt muss man natürlich sagen, davon 20% in Export, das ist schon sehr wenig. Dann gehen allein 20% in die Schweiz, 13 nach Japan, dann 12 zu den in die USA und wir kriegen gerade mal knappe 10%. So, jetzt sind wir wieder beim
10%,
Dreisatz. Das sind
10% von den
20%, das sind irgendwas mit 40.000 Flaschen im Jahr. Davon trinken wird in München wahrscheinlich die Hälfte getrunken.
Du meinst, die kommen gar nicht hoch?
Die kommen gar nicht hoch. Die werden alle unten in Süddeutschland abgefangen.
Das wird sich jetzt ändern.
Ja, das wird sich jetzt ändern.
Wir haben aber im Vinyl- und Wein-Podcast schon
Franciacorta. Hatten wir Franciacorta von Mirabella.
Haben wir schon verarbeitet.
Das war ein Satin, ja? Genau.
Genau. Also es kommt gar nicht so viel an. Du sagst, deshalb kennt man die Region auch nicht so gut. Mir war die Region geläufig oder das Franciacorta geläufig. Ich habe es aber nicht richtig verorten können. Und ich wusste nicht, dass es direkt am Lago di Seo liegt. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Gardasee kenne ich natürlich, Comersee kenne ich auch. Das ist der links davon liegt, genau. Wenn wir auf die Landkarte gucken. Allerdings ein bisschen weiter weg als der Gardasee. Aber den kennt man eben auch und... Der ist halt mondän, würde ich mal sagen, ja. Der Comersee. Der Gardasee ist überfüllt und deshalb, bingo, fährt man zum Lago di Seo, der ein bisschen kleiner ist.
Das stimmt.
25 Kilometer lang, habe ich das schon gesagt.
Und 65 Wasser.
Und 260 Meter tief.
Und 2000 hoch.
Die Berge dahinter sind 2000 Meter hoch und das ist natürlich jetzt auch gerade... zu dieser Zeit eine tolle Szenerie, wenn du noch die schneebedeckten Berge im Hintergrund hast, dann das herrliche blaue Wasser. Das ist schon
ein Traum.
Sehr lecker. Mm. Und du kannst wunderbar einmal um den See rumfahren.
Was wir versucht haben.
Mit dem Fahrrad?
Mit dem E-Bike. Die Akkus waren leider leer. Wir mussten umkehren.
Ja, woran lag das denn? Weil du immer auf Turbo gefahren bist.
Klar.
Ich dachte, du wolltest schnell wieder ein Schlückchen haben.
Ja. Das könnte auch sein.
Es gibt hier nämlich exakt 124 Weingüter auf dieser kleinen Fläche und deshalb gibt es extrem viel zu probieren. Und was kann man sagen, was wird denn in der Regel produziert, also am meisten produziert?
Also, was in Franciacorta definitiv das allumfassend vorherrschende oder welcher der Stil ist, ist der Brüt. Das ist immer so ein bisschen das Aushängeschild des Weinguts, das ist das, wovon auch in der Regel die meisten Flaschen produziert werden. Ist natürlich auch so, dass man muss das vielleicht mal historisch angehen, das Franciacorta schließt sich ja aufgrund eines sehr großen Reichtums noch aus älteren Zeiten. Das heißt, es gibt hier sehr, sehr viele altansässige Adelsfamilien, zum Beispiel auch ein tolles Beispiel, Castello Bonomi, das erste, was wir besuchen durften. Ein wunderschönes altes Schloss, das halt einer sehr wohlhabenden Adelsfamilie früher gehörte, die es sich leisten konnte, den Franciacorta so lange wegzulegen. Das ist ja immer das Thema. Wenn ich sage, ich lege mir erstmal 2 Jahre meine Produktion jedes Jahr weg, kann ich ja erst in 2 Jahren wieder Geld verdienen.
Also nicht rush auf dem Markt,
sondern warten.
Und auch genau schauen, woraus mache ich denn nochmal einen besonderen, der lange liegt.
Was lege ich nochmal länger weg, dann für das extra lange Lager, für die Reservas. Das hat zur Folge, dass natürlich selbst der Brüt, die 18 Monate liegen muss, aber dann natürlich auf den Markt geht und das so ein bisschen das Aushängeschild der Präsentationswein ist. Beim Thema Brüt oder Brü in Frankreich ist natürlich immer so ein bisschen, wir reden hier von dem Zucker, von dem verbleibenden Restzucker in der Flasche. Das wird mit dieser Dosage, also der Versanddosage bestimmt. Das ist dann wieder eine kleine konzentrierte Menge an Wein und ein bisschen süßen Most.
Das ist das, was am Ende hinzugefügt wird.
Das ist ja nicht viel. Das ist nicht viel. Wir reden hier von ein paar Millilitern. Es geht im Grunde um eine Feinjustierung, um einfach dem Wein noch ein gewisses Stilmittel dem Wein beizugeben. Das ist auch alles völlig legitim und völlig in Ordnung. Frage ist halt nur, wie viel. Und wir haben alle Winzerinnen und Winzer, mit denen wir uns unterhalten haben, deren Brüt hat maximal 2 bis 3, 4 mal 5 Gramm. Das ist verhältnismäßig sehr wenig. Das heißt, auch die Brüts wirken schon extrem trocken, immer sehr karg, kristallin, sehr mineralisch. Es ist auch, glaube ich, das, was viele Winzerinnen und Winzer uns mit auf den Weg gegeben haben, dass sie sagte, sie wollen mineralische Weine haben. Texturell sichere Weine, die nämlich eben, und das hat mich sehr beeindruckt, immer als Speisebegleiter gut fungieren können.
Wenn du sagst mineralisch, ne?
Ja.
Dann hat das ja ganz viel mit dem Boden zu tun.
Genau.
Mit der Soil, mit dem Terroir. Ach nee, Terroir genau. Ist ja noch mehr als Boden, ich weiß.
Ich weiß,
ja. Ich lerne das nie. Wir haben hier ja auch dann eiszeitbedingt unterschiedliche Böden, glaube ich. Ne?
Absolut. Wir hatten hier sehr, sehr viele Eiszeiten und die letzte ist auch erst 10.000 Jahre her gewesen, dass dann die ganzen Gletscher geschmolzen sind.
Ich erinnere mich gut.
Ja. Du erinnerst dich, wir waren dabei. Was natürlich dafür sorgt, dass die ganzen Sedimente von den Bergen alle runtergespült wurden. Dadurch hast du hier so viel Schotter, Schutt und Geröllböden. Du hast viel diese Lehm-, Sand- und Schlickablagerung. Du hast aber halt auch so ein bisschen Kreide und Kalk. Mhm. Und das ist natürlich gerade so für den Chardonnay oder den Pinot Blanco, Weißburgunder.
Ich trinke mal zwischendurch.
Trinkt ein Schlückchen. Mal ein Stückchen. Extrem gut, weil das natürlich gerade Weine sind, die wir auch ähnlich wie in der Champagne auf denselben Böden erzeugt werden und immer für diese tolle Frische sorgt. Mal zu den Rebsorten generell, Boris. Was wurde denn hier noch so angebaut? Kannst du dich erinnern? Chardonnay, klar. Pinot Blanco.
Pinot Noir.
Pinot Noir. Pinot Nero in Italien genannt.
Ja.
Und dann gab es noch diese eine
uns?
Spannende Rebsorte.
Und wie heißt er bei uns?
Spätburgunder.
Der Spätburgunder. Ne? Also vielleicht nochmal zum Mitschreiben. Das finde ich ganz wichtig.
Chardonnay allen voran.
Chardonnay heißt überall Chardonnay.
Heißt überall Chardonnay.
Bis auf Österreich. Aber das lassen wir jetzt aus.
Aber das ist eine nächste Folge. Mit 79% der Gesamtfläche. Nicht zu verachten. Dann der Pinot Nero.
Ja.
Der Spätburgunder mit knapp 16%. Dann haben wir den Pinot Bianco mit gerade mal 3%, 3-4%. Und dann der Erbamat. Erbamat ist eine uralte, natürliche, pilzwiderstandsfähige Rebsorte, sogenannte Peewees.
Die von hier kommt?
Die von hier kommt.
Die man rekultiviert hat, glaube ich, im
Jahrhundert.
Und hier darf ich mir das schöne Wort anbringen. Es ist ja eine autochtone Sorte.
Korrekt.
Ja. Was heißt autochton nochmal?
Autochton ist eine Rebe, eine autochtone Rebe ist eine Rebe, die aus einem ganz bestimmten Gebiet oder der Herkunft zu einem ganz bestimmten Gebiet zugeordnet wird und eigentlich auch nur dort angebaut werden darf unter diesem Namen.
Aber alleine würde dieser ja, wie heißt der nochmal?
Erbamat.
Der Erbamat wird ja alleine nicht...
Gar keine Chance.
Kein Wein...
Nein.
Herausbringen. Also das ist einer, den du beimischst.
Genau, also es ist so ein bisschen, das hat der Silvano Brescianini, der
Presidente,
uns gestern nochmal beim Lunch ganz toll erklärt. Der Klimawandel ist natürlich auch hier sehr spürbar und das gerade in einer Region, die ja schon eigentlich kühle Gezeiten hat, beziehungsweise tolle Wetterbedingungen hat, aber auch hier wird es halt immer mal wieder sehr viel heißer, trockener und sehr viel mehr Sonne. Und dagegen kann man natürlich gut angehen mit einer Rebsorte wie Erbamat, weil sie von sich aus sehr wenig Phenole hat, spät reift und sehr viel Säure mitbringt und sehr gut mit deiner Wasserknappheit umgehen kann. Das heißt, ein kleines bisschen Erbamat in den Cuvées hinterher mitverwendet, kann einfach für eine tolle Frische sorgen.
Ja. Schmecke ich natürlich nicht raus,
wahrscheinlich,
ist aber in der Abmischung dann, im Feintuning schon wahrscheinlich
gar nicht so unrelevant.
Ich muss auch sagen, ich bin ja total begeistert, wie unterschiedlich die Franciacortas waren, die wir genießen durften. Weil irgendwann denkst du ja, hey, ich bin da durch. Ne? Jetzt habe ich alles mal probiert. Jetzt weiß ich, da habe ich den Brüt, Zero Dosage, den Satin, den Rosé probiert. Und ja gut, dann kommt nochmal ein Reserva.
Und die Vintage.
Und die Vintages. Lagen. Und dann, ja, aber nix da. Das ist so bunt, weil wir haben natürlich hier die alteingesessenen Weingüter. Kannst du nochmal nennen eben?
Guido Berlucchi, Bella Vista. Dann hast du natürlich
Cadebosco,
noch die ganz großen. Aber, und da, mein lieber Boris, war ich total begeistert. Wir durften uns ja auch die ganz jungen.
Die jungen Villen angucken.
Villen angucken. Unter anderem Corte Fusia. Das hat mich sehr nachträglich beeinflusst.
Das war eher so ein Garagen.
Das war eine Garage.
Garagenweingut, aber cool.
In Conchaglio, ich hoffe, ich spreche das nur ansatzweise richtig aus, eher im Süden, hinter dem Monte Orfano.
Von zwei Freunden, die sich seit der Schulzeit kennen.
Von Daniele und Gigi.
Ja.
Beide quirlig, aufgeregt, ein bisschen Wahnsinn in den Augen. Machen gerade mal 7 Hektar Wein, 30.000 Flaschen. 5 verschiedene Weine. Die haben 2010 gegründet und man muss sich das wirklich vorstellen. Man bleibt mitten im Nirgendwo stehen auf einer Schotterpiste. Da ist ein altes rotes Tor, an dem der Lack blättert und dahinter steht Daniele und begrüßt einen. Dann gibt es einen kleinen Raum mit 3 Edelstahltanks. Daneben ist ein kleiner Raum mit einem Tisch und den ganzen Flaschen. Und das war's.
Und dann 3 Fässer mit einem Wein, also nicht Schaumwein, den er zusammen mit seinem 7-jährigen Sohn macht.
Auch geil. Ein toller Typ. Aber da hat man halt zum Beispiel so ein bisschen gemerkt, gerade so die Stilistiker der großen Betriebe, ich meine Guido Berlucchi, das Gründungsmitglied quasi des Franciacortas, wo wir uns den Palazzo,
Der Erfinder,
den Palazzo di Lana anschauen durften. Also das private Wohnhaus, wo Guido Berlucchi und Franco Ciliani standen und Franciacorta erfunden haben. Und man sitzt in diesen ehrwürdigen Gemäuern, die ewig lang Tunnelsysteme mit Millionen von Flaschen, die da liegen. Natürlich
ich fand das total schön da. Entsinne mich da gerade. Wir haben ja so viele Eindrücke. Ich fand das total toll. Erst dachte ich, ey, das ist so hier voll durchorganisiert und zack, zack. Und da ist der Counter. Da saßen dann so 3 Damen am Counter. Und das war so herzlich dann. Und wir saßen da auch relativ lange. Ja. Und haben gequatscht, haben die Kellerführung gemacht und durften dann quasi in diesem Museum sitzen, in diesem alten Castello. Also das war schon ganz, ganz toll. Ich glaube, es gab da auch wieder was zu essen, ne?
Es gab überall was zu essen. Wir waren ja, durften ja am zweiten Tag hier, sind wir ja auf die Monte Isola gefahren. Das ist eine Insel hier im Lago di Iseo. Ich glaube, die größte
bewohnte Insel eines Binnensees in Europa.
Europas.
Und wenn man am Lago di Iseo ist, dann sollte man auch auf jeden Fall eine Bootsfahrt machen zur Monte Isola und diese besichtigen und dann vielleicht auch ins Restaurant La Foresta gehen, wo wir hervorragend gespeist haben.
Welcome on Iseo Lake. Iseo Lake is the 6th lake in Italy and the perimeter is 65 kilometers. Iseo Lake is divided into provinces. The province of Brescia and the province of Bergamo. In the middle of the lake there are 3 islands. Monte Isola is the biggest island of the Italian lake, have 9 kilometers the perimeter. On the island living 1,800 people and there are 12 villages on the island.
Ja, und das muss man ja auch sagen, ich muss jetzt einmal aufs Essen kommen. Mhm. Das Spannende hier finde ich ja, du hast einmal die Berge, wo eben auch ganz traditionell relativ viel Käse produziert wird, es wird Salami, es wird Wurst produziert. Also du hast eher eine bodenständige Küche, eine sehr bodenständige Küche. Hier wird sehr viel mehr mit Butter gearbeitet, denn mit Olivenöl, auch wenn es hier Olivenöl gibt, sogar auf der Monte Isola, da haben wir auch das Olivenöl probiert, das auch sehr gut ist, finde ich, für so ein nördliches, gewachsenes Olivenöl, aber eigentlich ist Butter hier das Thema, man kocht hier eben mit viel Butter und dann trifft das auf den See, wo ganz, ganz viel Fisch verarbeitet wird und dieser Fisch natürlich auch Lebensgrundlage war von jeher für die Menschen, die hier lebten und auch die mussten natürlich sehen, was machen sie mit dem Fisch? Der wird ja nicht immer nur frisch gegessen. Ja. Und hier haben wir eine Kultur, den Fisch haltbar zu machen, die sehr, sehr spannend ist. Man hat hier nämlich die Sardine aus dem See, Sarda di Lago. Das ist eine Agone, das ist so ein heringsgroßer Fisch, würde ich sagen. Die werden hier traditionell mit Holzbooten gefangen und dann werden sie sofort ausgenommen, kommen 36 Stunden ins Salz. Dann werden sie auf Holzgestellen getrocknet für mehrere Tage. Also,
das ist eine Arbeit,
denkst,
ne?
Wir haben das ja auch gesehen. Also, denkst, das ist so ein bisschen wie auf den Lofoten im Kleinen. Klimatechnisch will ich es nicht vergleichen. Und dann kommt es nochmal in Öl für 12 Monate. Und in dem Restaurante La Foresta auf der Monte Isola hat man uns erklärt, was es mit der Sardine aus dem See auf sich hat.
This one is typical because it's our old method to conserve fish.
Yeah.
So we dry it before we put under salt, then we wash we dried and then we put under olive oil for conservation. When we are ready, we take out, we dry a little bit and then over the fire, just a few minutes.
Irre. Und wir haben das genossen, dann nochmal aufgewärmt.
Ganz ne? kurz nochmal erwärmt.
Ne? Einmal aufgewärmt und das hatte ein mega Aroma. Und man muss sagen, ich glaube, zu fast allem gibt es hier Polenta. Ne?
Ja.
Polenta ist so...
Aber auch nicht so, wie wir es kennen. Ich kenne in Deutschland, kenne ich Polenta, kennt man halt immer eher noch als Grieß, ne? Also eher noch in einer flüssigeren Struktur. Und hier ist es dann immer quasi im Ofen gebacken.
Ja.
Und zu so einer Art, sieht so aus wie so ein japanisches Tamago, wie so ein japanisches Ei-Omelette.
Ja, und dann vielleicht nochmal mit ein paar Grillrippen.
Geil.
Ja, ganz toll.
Mega.
Also man muss sagen, der Fisch ist schon intensiv. Man muss da auch was dazu haben.
Das stimmt schon.
Auf der Monte Isola, da haben wir ja auch, wie hieß das Restaurant noch?
La Foresta.
Ja, im La Foresta, da haben wir ja auch alle Sorten
alles probiert.
Von eingelegten Fisch gegessen. Also von der hier aus dem See kommenden geräucherten Forelle bis salzig eingelegt, bis süßlich
kandiert,
eingelegt.
Süß-sauer eingelegt. Es war ja wirklich von allem was dabei, ne?
Und was da alles dabei war, das hört ihr in dieser kleinen Erklärung.
Cosa? Carpaccio di coragone agli agrumi, trota affumicata e trota in agrodolce. Nel mezzo invece vi ho lasciato una julienne di cavedano che viene lavorato essiccato come la sardina, burro mantecato al cavedano e sul crostino trovate la bottarga di lago che facciamo con le uova del coragone.
Und im See hier, vielleicht nochmal zur Vervollständigung, finden wir natürlich Schleie, Fällchen, Flussbarsch, Aal. Also hier ist schon relativ
einiges
viel unterwegs, auch wenn der natürlich auch schon ziemlich leer gefischt ist. Aber das ist schon sehr, sehr charakteristisch. Wenn man hier ist, das auf jeden Fall probieren. Ich bin da ja sehr für, für dich war das ja nicht so. Das war dann irgendwann zu viel Fisch, ne?
Ja, also man muss das, glaube ich, mögen. Ich finde es unglaublich spannend, das zu probieren, weil das oft so Konservierungstechniken sind, die man vielleicht gar nicht kennt. Das hat mich sehr beeindruckt, dass man ja, wie kann ich das Lebensmittel Fisch, und das natürlich gerade zu früheren Zeiten, wo Salz ja ein unglaublich teures Gut war, wie kann ich mir den Fisch noch bewahren, haltbar machen? Das ist schon sehr spannend zu sehen. Wobei, ja, ich habe mich, glaube ich, abseits der Insel kulinarisch auch ein bisschen wohler gefühlt.
Fast. Und dann wird natürlich ganz viel auch mit Botarga gearbeitet.
Genau.
Also das, also quasi, ja, der Rogen.
Genau, der getrocknete Rogen.
In getrockneter Form. Gestern hatten wir ihn sogar einmal getrocknet und geröstet. Also es ist schon eine schöne Kombination. Also man findet hier... So wie man sie kennt, traditionelle italienische Küche. Du findest natürlich ganz viel Pastagerichte beziehungsweise Teigtaschen.
Ja.
Da sei hervorzuheben, die haben wir überall bekommen. Ja?
In ich allen Variationen.
Ich bin Casoncelli-Fan.
Casoncelli-Boys.
Casoncelli im Übrigen wird ja normalerweise eigentlich nur mit Butter und Bauchspeck gefüllt. Aber wir haben Casoncelli natürlich in jeder Form bekommen.
Ja.
Und Casoncelli vielleicht von der Form her zu erklären, sieht eher aus wie so ein Knallbonbon.
Ja, so ein schönes Knallbonbon, was man aufrupfen muss.
Oh, könnte ich auch heute Mittag schon wieder.
Ich glaube, gibt es auch heute Mittag.
Wir haben noch ein letztes Lunch hier in Brescia und da freue ich mich drauf, weil Brescia hat natürlich hier Einfluss auch auf die Küche, genau wie Bergamo, genau wie du hier auch ein wunderbares Risotto alla Milanese bekommst. Ja? Also da wehren wir uns ja auch nicht gegen.
Wir machen es mit.
Und aber wie gesagt, ich fand es schon interessant, dass hier relativ viel Butter verarbeitet wird.
Ja.
Dass man hier also seine eigenen Wurst- und Käsesorten hat. Was wir überall auch bekommen haben, ist der Grana Padano. Dann, was ich ja auch sehr gerne mag, ist der Robiola. Und es gibt hier eben noch ein paar ganz spezielle Silter. Gibt es hier auch noch einen Käse oder den Bagos. Es war wirklich von allem was dabei. Und diese besonderen Käse haben wir uns dann nochmal in Brescia im Lanzani Bistro servieren lassen.
Robiola bresciana, Nostrano del Contadino, Maniva e Bagos. This is quite bitter. Mm-hmm. Pay attention, is not stronger than this, but is quite bitter.
Mm-hmm. Okay.
Try, taste, and then taste that one.
Okay.
Okay. This is very sweet, mm-hmm. Sweet, but just a little bit salty.
Sure.
This is quite bitter, and the other one is very fat, rich in flavor, very particular.
Grazie.
Buon appetito.
Schon lokale, regionale Spezialitäten. Genauso natürlich wie Wurstspezialitäten. Larette sei da zum Beispiel zu nennen. Ist eine Wurst, die besteht quasi aus Schinkenteilen,
ja,
und wird in relativ großen Gebinden gemacht, nämlich in der Schweinsblase beziehungsweise, ja, im Schweinsmagen. Und da kommt dann Salbei dazu, Rosmarin und,
boah, fantastisch,
und Knoblauch. Das ist schon alles ganz lecker. Und was ich noch interessant fand, was hier auch eine Tradition hat, ist Schmalz. Aromatisierter, ja, Schmalz. Curte Franca. Schmalz ist ja auch irgendwie sowas, was auch bei uns ja früher häufig gab,
sehr viel,
aber total verschwunden ist. Ja. Und irgendwo hatten wir auch Schmalzbrote mit dem Curte Franca. Ich finde es toll, wie man das hier kombiniert.
Ja.
Also wirklich die traditionellen Produkte und die aber auch einbettet. Zurück zur Casoncelli. Wir hatten natürlich Casoncelli auch mit Fisch,
ja,
und mit Muscheln.
Auch sehr gut.
Es gibt nämlich übrigens auch hier Muscheln und Garnelen aus dem See. Ja, Süßwasser.
Aha.
Alles Süßwasser. Ne? Und wenn man hier nochmal, wenn man von der Sardine spricht, dann ist es ein Süßwasserfisch. Die Sarda di Lago, und das ist aber so der Slowfood-Begriff und ist auch international unter, ne, Slowfood-Bedingungen anerkannt. Slowfood ist ein großes Thema hier.
Ja, das stimmt. Das, ja, hat man sehr gemerkt. Es ist generell so, ne, dass du sagst, man ist hier schon sehr, sehr, sehr stolz auf das, was man geschaffen hat. Das, finde ich, merkt man sehr.
Ja. Und ich muss jetzt gerade noch mal ein Schlückchen nehmen. Wir stoßen nochmal an.
Salute. Übrigens natürlich auch mal ganz spannend über die ganzen Weingüter und die Restaurants, über die wir reden. Ich finde das sehr, sehr toll. Es gibt vom Franciacorta eine Website, die so genial gemacht ist, dass du wirklich alles über die Region findest. Du kannst im Grunde deinen ganzen Jahresurlaub an einem Nachmittag verplanen.
Jedes Weingut ist dort aufgeführt.
Jedes Restaurant. Es gibt diese Strada di Franciacorta.
Genau.
Das ist sehr spannend. Das ist im Grunde eine Reiseroute schon vorgegeben.
Es, also man kann hier schon ein paar Tage verbringen.
Man kann hier schon bleiben.
Und ich finde es auch eine schöne Kombination. Also ich glaube, so jetzt, wir sind jetzt im April hier, ab Mai kann man auch im See baden.
Wahrscheinlich, ja.
Und man kann das so ganz schön kombinieren, dass man immer mal so eine kleinen Weinausflug macht, dann ein bisschen mal den See umrundet, dann mal in die Berge ein bisschen fährt, kleinen Bootsausflug macht. Kleiner wichtiger Fakt für unsere Bootsfreunde: die wunderschönen Riva-Boote, die kommen vom Lago di Seo. Seit 1842 gibt es diese Werft für klassische Motorboote. Und diese wunderschönen Holzboote, wie gesagt, werden hier gebaut.
Nicht schlecht.
Ja. Kann man auch besichtigen, gibt auch ein kleines Museum. Da sind so ein paar Typen ausgestellt. Ich glaube, 12, 15 Boote kann man dort besichtigen. Lohnt sich wirklich. Aber lass uns nochmal wieder zurückgehen zu den Weingütern, weil das war ja so ein bisschen, ja, so unsere Richtschnur, unsere, an der kleine, wir uns längst gezogen haben. Wir waren zuerst
auf Castello Bonomi.
Castello Bonomi, das hattest du schon gesagt. Sehr, sehr schöne Anlage.
Absolut.
Kam mir fast ein bisschen Spanisch vor.
Ein bisschen. Wir saßen, es sah so nach einer Hacienda da draußen aus, ne? Alles in knallgelb gestrichen.
Ja, war toll.
Super bunt. Lorenzo hatte uns dort empfangen. Der kümmert sich da, falls ihr auch mal da sein solltet, wird er sich sehr gut um euch kümmern.
Und um uns hat sich Lorenzo von Castello Bonomi auch sehr gekümmert. Wir hatten eine wunderbare Tour durchs Weingut, ein tolles Tasting und ein leckeres, leichtes Lunch.
Welcome everybody to Castello Bonomi. We are in Franciacorta, on the south border of Franciacorta, the most southern area, below Mount Orfan, below Monte Orfano. A very particular place in Franciacorta, where we have this natural barrier and natural shield that covers our property and gives this almost Mediterranean microclimate, very, very particular, and this chalk limestone soil that gives this strong character to our Franciacorta wine.
Lorenzo, Der uns das auch wunderbar erklärt hat, nicht?
Absolut. Wir sind da rein, wir wurden rumgeführt. Ist natürlich immer das Thema, gerade wenn man das erste Mal da ist, sich erstmal mit diesen geologischen, geografischen Mustern vertraut zu machen. Und bei denen ist es jetzt so, wir sind im Franciacorta nicht so wahnsinnig hoch. Also in Altitude könnte man ja sagen. Wir sind hier so bei 200.
In Höhenmetern meint er.
Höhenmetern, ja. Genau. In 250 Meter, 300 Meter vielleicht. Wenn wir dann ganz hoch in die höchsten Lagen gehen, vielleicht sogar bis zu 500. Das ist jetzt gerade dabei, das Franciacorta-Konsortium vielleicht ein bisschen aufzulockern, dass man auch höher anbauen darf, damit man so ein bisschen mehr in die Kühle kann. Aber Castello Bonomi, für mich so genau zwischen den Extremen. Wir haben 24 Hektar, damit sind die schon nicht unbeachtlich. Das sind 150.000 Flaschen, das lässt sich schon sehen. Es war aber immer noch gefühlt ein sehr kleiner, feiner Betrieb. Alle morgens relativ früh geflogen, um 6.30 Uhr ab Hamburg. Wir waren alle, glaube ich, sehr hungrig.
Wir waren sehr hungrig. Es gab klassische Käse. Platte,
Schinken, tolle Mortadella.
Schinken, wunderbar fein aufgeschnittene Mortadella.
Unglaublich fein aufgeschnitten.
Tolles Brot dazu.
Ja.
Und
die ersten Casancellis.
Und dann gab es die Casancelli.
Oh. Ja,
die waren sehr, sehr gut. Sehr viel Butter.
Sehr viel Butter, sehr viel Speck.
Bisschen Speck noch drauf. Ja. Und danach hatten wir eine wunderbare Nachspeise. Es war so eine halbgefrorenes.
Das war so eine Art Baiser.
Baiser, halbgefrorenes mit Sahne.
Ja. Erdbeeren, Sahne.
Ach, ich weiß nicht, ob das geil. Klassisch war, aber es passte gut zusammen.
Egal. Das war ideal. Das mit dem Franciacorta Rosé von Castello Bonomi, das fand ich sehr gut.
Wann trinke ich denn jetzt einen Rosé dazu?
Naja, du kannst natürlich den Rosé ein bisschen auf die Frucht polen. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie was mit Erdbeeren habe oder Kirschen oder vielleicht gerade das Dessert. Ich meine, man muss ja nicht zum Dessert immer was Süßes trinken. Man kann ja auch trocken trinken. Und das ist so ein bisschen was... Schaumwein, wir müssen langsam mal anfangen umzudenken, Schaumweine sind nicht nur ein Aperitif. Schaumweine und gerade die Franciacorta-Weine sind ideale speisebegleitende Getränke, weil so ein Dessert, das war ja nur Zucker, das war ja nur süß, was sehr, sehr gut war, aber wenn ich da jetzt noch Süßwein zu trinke, dann ist mein Gaumen ja komplett zugespachtelt. Mhm. Und dann diese frische, knackige Säure von dem Franciacorta, die hat gerade so diese Erdbeeren, finde ich, nochmal so richtig auf ein anderes Level hochgehoben.
Das stimmt, ja.
Und du hast nicht so das Gefühl der Schwere. Ne, also so gerade zum Ende des Abends, man hat schon, oder zum Ende des Mittags, je nachdem, wann man anfängt, du hast ja schon viel probiert, du hast viel gegessen, du hast dich unterhalten, du nimmst ja wahnsinnig viel neue Informationen auf. Wenn ich dazu jetzt noch einen schweren Rotwein trinken würde, dann möchte ich danach, glaube ich, ins Bett.
Also den haben wir jetzt übrigens in diesen 4 Tagen überhaupt nicht getrunken. Einmal haben wir einen schweren Rotwein, das passte für mich überhaupt nicht mehr dazu.
Nee.
Aber ich war schon so auf Schaumwein gepolt.
Ja.
Irgendwann nervt. Ja, dass es irgendwann zu viel ist, aber ich fand's gar nicht.
Nee.
Es muss dann aber abgestimmt sein auch. Und wie du sagst, der Rosé vom Castello Bonomi, den würde ich jetzt auch dazu zum Dessert, den fand ich also richtig, die anderen waren auch super.
Absolut.
Aber kann man auch selber rausfinden, Castello Bonomi
alles nach
bietet auch...
vielleicht für eine größere Gruppe. Könnte ich mir auch gut
und,
vorstellen.
Und wenn ihr da seid, grüßt bitte
Lorenzo.
Lorenzo von uns, der oder
nicht,
getrennt voneinander betrachten wollen. Dann hatten wir natürlich gleich, als dann waren wir bei Guido Berlucchi. Bei Guido Berlucchi.
Genau. Ja. Und hier ist natürlich, das war dann schon ein sehr spannender Clash, ne? Also da sind schon zwei Welten aufeinander getroffen. Berlucchi, man muss sich das vorstellen, eine sehr wohlhabende Familie, damals in den 60ern schon gewesen, ein extrem anmutigendes Anwesen, Prunk, alt, viel Kunst, schon so italienischer Prunk, ne? Also,
aber nicht posch.
Nicht posch, nein, alles sehr, sehr authentisch, aber schon ein sehr schönes Herrenhaus. Und dann natürlich diese irre langen Kelleranlagen.
Die auch wirklich schön sind.
Ja.
Und auch fotogen. Man kann
extrem
tolle Fotos machen.
Und auch ganz spannend, Teile davon zum Beispiel früher als Konservierungslager für Essen genutzt worden.
Ja, der eigentliche Weinkeller, also wir müssen uns immer vorstellen, 1961 ging es da dann auch erst richtig los,
genau.
Mit der Schaumweinproduktion. Davor waren das Lagerräume für
Speisen.
Ne? Für Speisen.
Man hat es gesehen, oben in den Halbrundbögen, da waren kleine Schlitze. Und da wird früher das Eis runtergeworfen.
Castello Bonomi.
Ja.
Aber sehr schön zu besuchen, sehr viel größer. Fragt danach, ob ihr in die historischen Räume schauen dürft.
Genau.
Da wird nicht jeder reingelassen. Wir hatten das Privileg. Ganz warm und herzlich wurden wir auch auf dem Weingut Guido Berlucchi empfangen und historisch sehr bedeutend fürs Franciacorta, denn hier wurde 1961 mit der Schaumweinproduktion begonnen und hier hat alles seinen Ursprung gehabt.
So, we're starting. We prepared for you. I hope you're gonna like our selection. All our range of 61 line, which is our Orica selection and our the line that we actually export. And this makes sense to us because this is what we're gonna find in Germany as well. And we're gonna start with our 61 line non-vintages, the old range that is our three different wines. Then we're gonna go through our Nature Padosé, always line 61, that are millesimati or vintages. And we're gonna finish with Palazzo Lana 2013, which is our best Zerba. It's a real honor to let you taste.
Wir hatten das Privileg, die Natur-Linie
zu kosten, genau.
Auch die Natur-Linie fand ich ganz toll. Die ist so ein bisschen edgier.
Genau.
Also da habe ich immer was rieche ich da? Sagen wir mal, die normale Linie riecht gefällig. Mhm. Ja? Die andere hat so ein bisschen, du sagst immer Oxidations.
Andersrum gesagt, gerade im Alter, wir hatten ja diesen
2013er. War das jetzt total falsch mit dem Oxidation?
Nein, das ist überhaupt nicht falsch. Wir hatten ja den 2013er Piazza di Lana, was im Grunde die Grand Cuvée des Hauses ist. Mit der Reifung wird Wein etwas oxidativer und gerade im Schaumweinbereich finde ich das immer sehr interessant. Der Wein wird ein bisschen dunkler von der Aromatik, es geht so ein bisschen dieses etwas tiefere, du hast oft so ein bisschen diese fast so was leicht kandiertes Mandel, so ein bisschen Bittermandel, was Nussiges, das oft durchkommt. Oft so ein bisschen dieses etwas tieffleischrotigere Fruchtige. Bei der Naturlinie bin ich bei dir, das ist halt, die Sachen sind naturbelassener hergestellt. Ne? Also, und das muss man dazu sagen, im gesamten Franciacorta 100% Handlese erlaubt, du darfst nicht mit der Maschine in den Weingarten gehen. 50% der Betriebe sind inzwischen biologisch oder organisch. Ein Betrieb biodynamisch, das ist das Haus 1701, auch sehr, sehr gut. Durften wir gestern probieren nochmal. Und die Naturlinie, du hast so ein bisschen mehr, es ist so ein bisschen wilder, ne, in der Nase. Man merkt so ein bisschen die Hefe, das Salzige, manchmal sowas leicht Animalisches, sowas.
Das mag ich Stroiges. Aber ganz gerne.
Ja, klar.
Das fand ich aber ganz gut. Das fand ich so ein bisschen edgy.
Ja, es intensiviert so ein bisschen nochmal das Ganze, ne? Gerade bei Schaumwein ist es halt nochmal was anderes. Ich finde, Schaumweine verkosten ist deutlich komplexer als Stillweine zu verkosten, weil man ja erstmal durch diese ganze Kohlensäure und durch die ganzen Bubbles sich erstmal durcharbeiten muss. Und dann ist es ja am Ende des Tages auch, wie gesagt, wir sprachen davon, es gab nicht so viele Spucknäpfe. Irgendwann auch mit der Säure kann das auch ein bisschen anstrengend werden. Ich fand es sehr, sehr cool, dass alle Weine für sich eine sehr klare Sprache gesprochen haben. Die einzelnen Häuser hatten alle eine sehr klar verständliche Linie. Und bei der Naturlinie, ich glaube, das ist genau das gemacht, die 61er-Linie bei Guido Berlucchi ist ja eine Gastronomielinie und die ist natürlich zugänglicher, ne? Weil du musst natürlich jetzt bedenken, wenn ich einen Wein offen ausschenke in meinem Restaurant, in meiner Weinbar, ich muss ja Tante Hilde, den Onkel Hans, aber auch die jungen, coolen Kids von unten an der Ecke abholen können.
Ja, klar.
Und die Naturlinie ist natürlich hier so ein bisschen, das schenke ich vielleicht nicht mehr offen aus, das ist vielleicht ein bisschen intelligenter. So, das ist ein bisschen herausfordernder.
Was wäre denn ein Einstieg? Wenn ich jetzt sage, ich will mal einen Franciacorta probieren, ganz bewusst, womit würdest du einen Brüt erstmal nehmen?
Ja, ich würde immer erstmal mit dem Brüt einsteigen. Man muss ja auch sagen, der Brüt, ich finde das oft wird dagegen so gehetzt, gegen die wie Aushängeweine, wo man sagt, das ist ja das große Produkt, davon gibt es so viel. Das Weingut gibt sich ja sehr, sehr viel Mühe mit all den Weinen. Und der Brüt, das ist natürlich schon mal, wenn ich jetzt sage, den Grand Reserva, den Reserva, davon gibt es vielleicht nur 500 Flaschen. Davon eine in die Hände zu kriegen, ist ja schon mal gar nicht so leicht.
Mhm.
Wenn das Weingut sagt, alles andere ist okay, aber nur der Reserva macht richtig Spaß, dann werden ja nur 500 Leute auf der Welt vielleicht überhaupt die Qualität wirklich bestimmen können. Insofern, der Brüt, das ist schon, da gibt man sich schon sehr, sehr, sehr viel Mühe, weil das muss alle abholen. Und dann kann man sich natürlich mal so ein bisschen in die Qualitäten hochdrängen. Oder, da sind wir jetzt vielleicht nochmal auf das Thema Sartén zurückzukommen, natürlich so ein bisschen der Name seidig, geschmeidig, ist ein Franciacorta mit einer gravierenden Unterscheidung. Nämlich muss dieser weniger Bar haben, also mindestens ein Bar weniger Druck. Was dann ja wiederum heißt, dass die Kohlensäure ein bisschen moderater ist, ein bisschen sanfter und weicher ist. Es darf nur Weißweinrebsorte verwendet werden, Chardonnay, Pinot Bianco, wobei maximal 50% Pinot Bianco.
Mhm.
Und das sorgt immer dafür, dass die Sartens so eine unglaubliche Eleganz und Finesse aufweisen. Und das ist, finde ich persönlich, ein fantastischer Start in diese ganze Franciacorta-Welt, weil wenn einem manchmal die Mineralität, die Säure, die Konzentration vielleicht zu viel ist, fängst du mit dem Sartén an, dann weißt du schon mal ungefähr, wo die Reise hingehen soll.
Also wir sagen, Sartén kannst du gut mit anfangen, weil das ist so ein bisschen der abgemilderte.
Genau.
Im Vergleich gut mal ein Brüt dazu zu nehmen.
Absolut.
Und wir haben natürlich, ich glaube, Deutschland ist ja sehr, gerade beim Schaumwein, sehr roséfreundlich. Ne? In Italien ist es ja gar nicht so das große Thema. Ne?
Überhaupt nicht. Das wird alles exportiert.
Aber bei uns, und auch Rosé Champagner, ist ja schon eine Riesennummer.
Ja.
Und die im Vergleich...
Ja.
Sollte man das von einem Weingut machen oder kann man das ruhig auch ein bisschen mischen?
Oh, das kann man auch ein bisschen ja? verteilen, finde ich schon. Ja, ja, klar.
Und würdest du denn sagen, dass fast das Franciacorta von der Stilistik her, auch mit ihren ganzen Reservas und so weiter, fast facettenreicher ist als die Champagner?
Zugänglicher, ne? Also das muss man natürlich schon mal sagen. Ich meine, selbst wenn wir jetzt mal, wenn man mal so grob über das Finanzielle redet, ne? Gerade deswegen werden ja so Sachen wie Franciacorta unter anderem auch, obgleich natürlich die Qualität sehr hoch ist, auch interessant. Wenn ich mir Champagnerhäuser angucke, selbst wenn ich so die ganzen großen Nummern, wir wollen jetzt keine Namen nennen, aber wir alle kennen sie, da kostet ja die Einstiegsqualität inzwischen mindestens 35, 40 Euro für die Endverbraucherinnen und Endverbraucher. Im Franciacorta fangen wir dabei 15 bis 20 Euro an.
Ja, und das ist schon...
Und das sorgt dafür, und dann trinke ich lieber zwei Flaschen voll tollen Franciacorta als ein Industriechampagner. Und dann ist es bei den Reserva-Qualitäten in der Champagne einfach, man kann sich's doch kaum noch leisten. Also wir waren jetzt gerade wieder da vor ein paar Wochen und es ist so teuer alles. Das ist ja wie mit den ganzen großen Regionen, Bordeaux, Burgund, das Barolo. Das sind ja Regionen, die sind so teuer geworden in den letzten Jahren, dass die Gästinnen und Gäste im Restaurant das doch gar nicht mehr bestellen.
Mhm. Aber ich muss natürlich rangeführt werden an einen Franciacorta, weil ich würde den wahrscheinlich selber nie von der Karte wählen. Würde da selber einen deutschen Schaumwein von einem Weingut, das ich kenne, bevorzugen oder einen Champagner.
Ja, wahrscheinlich.
Jetzt nicht mehr, jetzt weiß ich. Und ich meine, man muss natürlich sagen, ganz Italien schwört da drauf. Ja?
Absolut. Das ist ja schon wirklich das Thema... Ich fand das vielleicht eine kleine Anekdote nochmal eingeworfen. Ich fand das ganz, ganz toll, was Silvano gestern, übrigens ein ganz toller Mensch, ich habe mich sehr gefreut, ihn gestern nochmal besser kennenlernen zu können, der Präsident. Und der hat noch einen sehr eigenen Betrieb, Barone Pizzini, auch übrigens exzellente Rosés, wo wir schon dabei waren. Damals, als das Franciacorta offiziell gegründet wurde, mehr oder weniger, also es war am 5. März 1990, damals waren 29 Franciacorta erzeugende Betriebe dabei. Unter anderem natürlich Berlucchi, Cadebosco,
Bella Vista.
Die zu dritt damals ja im Grunde wahrscheinlich mehr als 60-70% der Gesamtfläche gestellt haben. Und damals hat sich was sehr Spannendes ergeben. Nämlich anstatt, dass die drei gesagt haben, scheiß auf die Kleinen, wir machen das Ding jetzt hier groß, haben die damals Unsummen an Geldern für das Franciacorta-Konsortium freigegeben, damit sich eine ganzheitliche Gemeinschaft und Region integrieren kann, wo vom Kleinsten bis zur Größten alle ihren Platz haben. Und weil die drei gesagt haben, was bringt uns das denn, die drei besten Betriebe in einer unbedeutenden Region zu sein, dann sind wir doch lieber drei der größten, besten Betriebe in einer der großen, sehr gut bekannten Region.
Aber das ist ja schon eine starke Kontrolle, die dieses Konsortium auch übernimmt, beziehungsweise ein starkes Regelwerk. Die Regeln werden auch alle drei Jahre oder so geändert. Im Schnitt angepasst, geändert, wenn es neue Voraussetzungen gibt, neue Bedingungen gibt. Was ich so schön fand und so beeindruckend, was eben am Fuße der Rebstöcke alles, ist das richtig gesagt? Rebstöcke?
Ja. In Bodennähe.
In Bodennähe wuchs. Also das wuchs ja richtig hoch. Da waren ja Kräuter, da war ja, das war ja nicht irgendwie glatt geschoren oder sonst irgendwas oder mit Pestiziden, nichts.
Nein, nein.
Ist nicht erlaubt.
Und das
wird
ist,
nicht gemacht.
Ja, ja, das ist der große Unterschied. Wenn du dir jetzt mal Weingärten in anderen Teilen dieser Welt anschaust, die konventionell oder kommerziell bewirtschaftet werden, da sieht das nicht so aus, Boris. Da ist das brach.
Ich weiß.
Da liegt gar nichts, weil das ist tot.
Ich weiß. Ja. Und das macht mir auch kein gutes Gefühl.
Nee.
Und ich habe hier schon das Gefühl, dass ich sauberes Zeug trinke. Und man geht ja auch ganz offen damit um, also wie viel Zucker da reinkommt. Wobei wir auch, ich weiß, im Corte Fusio,
ja,
die haben gesagt, bei uns gibt es
gar kein
null Zucker. Ja. Wir setzen gar nichts mehr
das
zu.
Hat man auch gemerkt.
Die ja, das fand ich aber gut. Wir waren dann ja noch beim Weingut Lantieri. Und ganz besonders freundlich wurden wir auch von Gaia, der Chefin vom Weingut Lantieri, empfangen. Auch das ein heißer Tipp für einen Weingutbesuch.
Good morning, everyone. My name is Gaia Lantieri. We are here in Franciacorta in my winery with Food Stalker. We just had a very nice tour all over the winery and now we are tasting some of our products.
Ganz faszinierend. Toller kleiner Betrieb und übrigens interessanterweise Lantieri, die, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig ausspreche, die Lantieri de Paradiso ist eine alteingesessene Adelsfamilie aus Brescia, die dort schon seit hunderten Jahren ansässig ist und diesen Betrieb in seiner jetzigen Existenz aber erst relativ neu 1974 gegründet hat. 22 Hektar, eine ähnliche Größe wie bei Castello Bonomi, aber ein bisschen moderner. Ne? Man hat das schon gesehen, es ist eine wunderschöne Anlage mit Pool,
die
mit
haben auch
Hotel,
Gästezimmer,
mit Hochzeiten, die ausgerichtet werden. 20 Hochzeiten im Jahr, das muss man sich mal reinziehen, das finde ich. Also falls ihr da, falls jemand heiraten will und ein Plätzchen noch findet, das war wirklich sehr, sehr schön. Und hier halt auch wieder das spannende Thema, verschiedene Linien, ne? Die klassische Linie und dann die neue Gamma-Linie, die Naturlinie, die wieder genau dasselbe Thema. Und davon haben wir beide uns, glaube ich, noch nachgeschenkt, weil wir ihn so gut fanden.
Ja.
Wieder dieses etwas freche, frischere.
Ich verstehe noch nicht ganz das Natur.
Ja, also das mit dem Natur ist, glaube ich, da immer das Thema A, wieder ein bisschen weniger Zucker. Es gibt diesen Begriff Brut Natur oder Zero Dosage, wo dann ja eben kein Zucker mehr oder ein Hauch. Ich glaube, es ist weniger als ein Gramm beigegeben wird, das einfach für einen natürlicheren Geschmack sorgt. Weil, machen wir uns nichts vor, Zucker ist ja immer so ein bisschen so ein kleiner Kleister, ne? So, es legt sich ja immer so ein bisschen nett über Sachen drüber. Und eigentlich ist ja die Idee, einen Wein herzustellen, den du eben nicht mehr veränderst. So. Und das ist immer so ein bisschen diese Naturlinie, ne? Wo man sagt, die Weine sind, das Terroir ist noch klarer zu erkennen, die Säuren sind noch präsenter und die Weine haben einfach immer noch so eine Schippe mehr Energie, finde ich. Aber du bist halt ein energetischer Trinker.
Ich glaube, die verkaufen sich ja auch hier in Franciacorta und das ist, finde ich, auch typisch italienisch, eher als eine Lifestyle-Marke.
Ja, ja, das stimmt schon. Na klar.
Auch wenn diese Region, wie wir ja eingangs gesagt haben, gar nicht so populär ist jetzt bei uns, weil sie liegt auch nicht am Ende der Brenner-Autobahn, aber es wird mehr und mehr entdeckt hier.
Ja.
Und genauso werden die Weine mehr und mehr entdeckt und man macht natürlich auch Anstrengungen, auch wenn man die Produktion ja gar nicht mehr so weit steigern kann, sagtest du auch, die Fläche ist begrenzt.
Genau.
Die darf auch nicht mehr erweitert werden, aber man möchte trotzdem ein bisschen mehr internationalisieren.
Die versuchen immer mehr Augenmerk auch auf den Export zu richten, weil die auch selber natürlich merken, es ist natürlich eine ganz große Freude und Ehre, wenn dein Produkt sich im eigenen Land so, so gut schon verkauft, sind sie jetzt langsam an einem Punkt, wo es schön wäre, wenn international mehr Franciacorta auf den Weinkarten stehen würde.
Ja. Und weißt du, was ganz typisch war? Also, egal, wo wir waren, bei wem wir waren. Ich habe das auch eben schon erwähnt. Wir haben ja immer übers Essen geredet.
Ja.
Ne? War auch so deine Feststellung, dass sonst keine Region so sehr eben übers Pairing spricht. Wir hatten ja auch immer, wir waren immer dann auch so gleich bei, was isst du dazu am liebsten? Was ist dein Lieblingsgericht? Also, was haben wir denn gehört? Es gibt so einen Bratspieß.
Ja, Spedos.
Ne? Den haben wir leider
den
nicht bekommen. Primär Wildfleisch am Spieß.
Genau.
Also, da kommt dann wieder auch so ein bisschen das Bergige, das Waldthema.
Hase, ne?
Kaninchen.
Kaninchen.
Kaninchen mit Kräutern und Polenta. Dann haben wir relativ viele Wildkräuter, die hier auch verarbeitet werden. Tomate hatten wir jetzt nicht viel, aber es ist auch keine Tomatenzeit. Man isst jetzt keine Tomaten, ist ja klar. Also anders als bei uns werden jetzt hier keine Tomaten dazu gereicht. Was wir bekommen haben, war Artischocken aus dem Süden. Viel. Da habe ich gestern hatten wir eine ganz wunderbar komplett frittierte Artischocke.
Oh. Ja. Hast du auch nichts von abgegeben?
Nee, doch, hätte ich ja. Du hattest einen ganz köstlichen, was war denn das?
Das war so eine Art Brioche-Hefekuchen, sehr hochgebacken.
Mit ganz feinem, so Lado-artig runtergeriebenen Fischspeck.
Ja.
Das war auch...
In so einer ganz leichten Zitronen-Milchsoße.
Auch ganz
cool.
Köstlich.
Wir hatten, was ich auch sehr spannend fand, auf dem Teller... diesen Sommergarten. Und das war unglaublich. Ich glaube, 10 bis 15 verschiedene Gemüsesorten.
Teilweise eingelegt,
teils naturbelassen, ja. teils gebraten, teils roh. Fand ich auch sehr spannend.
Und fast alle kochen hier nur mit Produkten. Also die waren eher erstaunt, wenn wir gefragt haben.
Ob das aus der Region kommt. Weil das
aus der Region, ich weiß jetzt, wo waren das? Ich glaube, es war im Kadebasi. Der sagte, 24 Kilometer.
Maximum.
Ist die größte Entfernung für ein Produkt, das er hat.
Und da fand ich sehr spannend. Er hat ja schon eine sehr spannende Fusionsküche gekocht, ne? Wo er sagte, ich fand es ganz lustig. Wie hat er es beschrieben? Kontaminiert, sagte er, ist die Küche.
Meine Küche ist kontaminiert, aber im positiven Sinne. Kontaminiert durch seine Reisen. Also wir haben da ein Ceviche bekommen.
Forelle.
Von der örtlichen Forelle.
Wir hatten ein Raviolo mit Miso.
Ja.
Auch sehr, sehr cool.
Dann hatten wir ein Reh-Tatar.
Oh, das
also
gut.
Auch aus den örtlichen Wäldern.
Mit Oregano-Blüte.
Ja. Und dann ein Gericht, was man fast überall auf der Karte findet, ist auch zwar so ein richtig deftiges, ist jetzt nicht unbedingt ein Sommergericht, ist Manzo de Olio.
Ja.
Manzo de Olio ist ein ganz, ganz lang geschmortes Rindstück. Aus der Schulter.
Aus der Schulter, genau.
Ja, und dazu natürlich auch mit einer braunen Soße.
Ja.
Dazu natürlich auch wieder Polenta.
Köstlich, oder? Das war ja eins meiner absolut Lieblingsrestaurants. Das sollten alle unbedingt mal probiert haben. Das war die Osteria Quattro Rosé.
Und hier mal ein kleiner Einblick in die Gerichte außerhalb der Karte in der Osteria Quattro Rosé.
Welcome, you are here in Rovato in the Quattro Rose place. Some extra menu for tonight. Tagliolino with eggs and truffle in the top. Risotto, rice with pumpkins and robiola cheese and duck speck in the top. Lasagna is a lasagna homemade with asparagus and cheese. Polletto alla brace is a chicken grill with some potato on the side. Octopus soup with chili bread in the top. Bacalà is a salt cold, I think so, yes, with some polenta on the side. Guanciale is a chick is brasat, yes, brasat with some Curte Franca wine from here. Okay.
Ein geiler Laden, so ein bisschen die Form einer U-Bahn-Station, ne? Eine abgerundete Decke, gar nicht mal so hoch, in jede Ecke Holztische gequetscht. Laut, viel Stimmung,
bumsvoll.
Offene Küche, bumsvoll die Bude.
Toller Tisch unten im Weinkeller.
Ach, mega, toll begehbare Weinkeller, genau. Und das war, es war ein Feuerwerk an Gerichten. Und da hatten wir nämlich, das kann ich mich erinnern, das war sehr gut, ein Carpaccio mit Trüffel, den Boris dann selber noch in angemessener Menge draufhobeln durfte. Ja,
ich meine, das war fast ein, war nicht faustgroß, aber kinderfaustgroß.
War schon eine gute Knolle, ne?
Und da sollte ich
auch
mal ordentlich runterhobeln.
Und da hatten wir dieses Manzolio. Es war butterweich, es zerfiel ja quasi schon beim Angucken. Eine tolle Weinkarte. Wobei, was ich sehr interessant fand, also vielleicht mal auf die Weinkarten gegangen, viele haben natürlich, also alle haben unglaublich viel Franciacorta. Dort haben wir nämlich dann auch einen Franciacorta Rotwein noch getrunken, nämlich auch von Barone Pizzini, von dem Silvano. Der war relativ schwer und kräftig, leicht gekühlt, war aber sehr angenehm zu trinken. Und viel Frankreich auf den Karten habe ich gesehen, Boris. Viel französische Weine. Durchaus eine sehr angenehme Champagner-Auswahl und viel Burgund. Also ich glaube schon, dass man das hier auch ganz gerne trinkt. Ich finde es immer schön, wenn man auch andere, also wenn offensichtlich das Franciacorta sagt, Champagner und Burgund. Das ist das, was uns gefällt. Das ist ja schon ein sehr hoher Einstieg, nicht wahr?
Ja, also da muss man wirklich sagen, Das kulinarische Niveau ist hier schon sehr hoch. Und man weiß durchaus zu schätzen, was andere Regionen zu bieten
und
haben.
Was andere gut können.
Man ist allerdings sehr, sehr stolz auf seine Küche.
Ja.
Man hat schon seine eigene Identität hier. Und die wird natürlich in allen Facetten gelebt. Und ich meine, wir sind hier im Ort Iseo unterwegs gewesen und sind einfach nur mal reingegangen bei einem...
Eine Pasteria.
In einer Pasteria. Und... wir wollten ja jetzt nichts mitnehmen.
Wollten nur gucken, ne?
Ja, und dann hat er uns die roh zum Probieren gegeben.
Gefüttert.
Ja, hat uns reingewunken, wir sollten probieren. Und also der Stolz hier auf die Produkte ist schon sehr groß. Und wir haben natürlich auch überall, immer, jedes Mal Wurst und Käse bekommen. Ne?
Ohne Ende, ja.
Vorweg. Das ist schon ganz schön.
Ah, das ist schon schön. Weißt du, was ich daran toll finde, ist diese Unkompliziertheit in der Gastronomie. Du kommst an, du sitzt, dann wird bestellt und zack, 3 Sekunden später ist direkt eine Platte mit kleinen Köstlichkeiten schon mal auf dem Tisch und du kannst direkt anfangen, schon mal zu naschen. Dazu dann irgendwie tolle, lass mich sagen, das war ja gestern eins der besten Brotgerichte, die ich jemals im Restaurant gereicht habe. Es war im Grunde ein Kissen, ein Brotkissen. Es war so eine Art Brandteig, glaube ich, so ein 10x10 cm großes Brandteigkissen, so 5 cm aufgeblasen, total genial. Und das dann erstmal auf dem Tisch zu haben mit ein bisschen regionalem Olivenöl, das ist schon schön.
Und Sharing ist natürlich an der Tagesordnung. Ja?
Absolut.
Es ist nicht in der Regel nicht so, dass jeder sein eigenes Gericht bestellt.
Nee, aber es ist ja auch viel schöner, ne? Ich meine, gerade irgendwie, wenn man jetzt mit einer kleineren Gruppe unterwegs ist und man möchte sich möglichst mit der Region vertraut machen, ist es ja auch eigentlich bescheuert zu sagen, ich esse ein Gericht, du isst ein Gericht, dann ist es doch viel schöner zu sagen, komm. Und vor allem dann auch die Köchin oder den Koch entscheiden zu lassen und sagen, komm, mach den Tisch doch voll.
Ja.
So, dann trinken wir zur Not eine Flasche Franciacorta mehr.
Haben wir eigentlich alles jetzt untergebracht, alle Weingüter?
Wir haben alle Weingüter untergebracht.
Ja? Wie ist immer so, als ob noch eins fehlt?
Nee, es waren 4 Weingüter. Corte von vorne ran, ne? Castello Bonomi, dann Bellucci, dann Corte Fusia und gestern dann noch Lantieri.
Ich dachte ja, wir hatten 5.
Es waren tatsächlich nur 4, wir haben aber für 5 getrunken.
Ach so.
Also was man dazu nochmal sagen muss, ich glaube, alle Weingüter, die man sich hier anschauen kann, sind extrem touristenfreundlich. Die haben richtig Bock, ihre Geschichte zu erzählen. Man kann auch fast alle besuchen. Wie gesagt, hier nochmal der Verweis auf die Website von Franciacorta. Es ist alles ganz toll beschrieben mit E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Kontaktmöglichkeiten, Anfahrmöglichkeiten, Öffnungszeiten, ein paar kleine Keyfacts sind immer noch mit dabei. Das sollte man schon mal machen.
Die Seite ist auf Deutsch, Englisch und Italienisch.
Genau,
also
komplett.
Wirklich perfekt gemacht. Wir packen unsere Restaurant-Tipps aber nochmal rein. Wir haben auch, wie gesagt, einen kleinen Hotel-Tipp. Das ist das Araba Fenice. Das ist eine gute Ausgangsposition mit einem sehr netten Pool, mit direkter Lage am See. Und man schaut so den See hoch in die schneebedeckten Berge. Ich kann jetzt von dem Raum, in dem wir sitzen, hier hochgucken. Und es lohnt sich natürlich auch, wie eben schon gesagt, hier mit dem Boot eine Tour zu machen.
Oder, und das wird nochmal erwähnt, Iseo Bikes. Ganz toll, hier direkt beim Hotel Araba Fenice ein kleiner Fahrradverleih mit E-Bikes.
Genau, da kann man einmal 3,5 Stunden, 4 Stunden mit Pause um den See herumfahren.
Fantastisch.
Zu ebener Erde, also keine Höhen. Also eigentlich bräuchte man auch kein Mountainbike dafür, ne? Oder ein
aber
E-Bike
cool
ist natürlich
trotzdem
hilfreich. Und wenn man dann auch an irgendwann sagt, das wird zu viel, kann man mit einer Fähre abkürzen und einfach mal die Seite wechseln. Ufer ist jetzt nicht flach hier am See, sondern es geht schon
bisschen rauf,
relativ steil hoch. Und es gibt natürlich am See auch neben dem Hotel so einige Badestellen.
Das stimmt.
Und rund um See, ich habe jetzt gar nicht gezählt, ich würde mal sagen so 10, 12 Orte.
Bestimmt, ja.
Die so alle ihre Eigenheit haben.
Alle klein, bisschen verträumt teilweise.
Alle einen kleinen Hafen, alle eine kleine Promenade mit Restaurants an der Promenade für unterschiedlichen Geldbeutel und unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Man findet hier natürlich auch mal eine Pizzeria, aber...
die meisten hatten zu.
Ja, und kommt ja auch nicht von hier.
Nee,
Pizza eben. Kommt eben nicht von hier.
Nee. Ne? So.
Auf jeden Fall sollte man sich mal, wenn man hier auf der Ecke ist, oder auch ganz gezielt,
ja,
sollte man mal hierher fahren, mal schauen. 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage, ganzer Urlaub oder eben auch nur auf der Zwischenreise. Und zum Anwärmen einfach mal 1 oder 2 Schlückchen Franciacorta euch genehmigen. Mal sehen, wie ihr ihn findet. Wir finden ihn gut. Wir haben auch die Koffer voll. Ja. Bringen unsere Fläschchen hoffentlich heil nach Hause.
Hoffen wir mal.
Und Jonas ist schon ganz heiß. Der ist schon mit einigen Weingütern hier im Gespräch, um dann ein paar Flaschen zu importieren.
Die heiße
und
Ware.
Ich sage auf jeden Fall, ich war nicht das letzte Mal da. So, und was essen wir denn jetzt? Also, wir essen gleich nochmal Casoncelli.
Casoncelli in einer Variation. Ein paar Hasen.
Mit Butter.
Ein paar Stückchen Butter.
Mit Butter? Mit Füllung?
Butter. Füllung, ich würde beides machen heute. Ich fand beides sehr gut.
Ja.
Fisch, mit Fisch Fleisch, ein bisschen leichter,
Gemüse.
Fleisch ein bisschen deftiger, Gemüse. Wir probieren es einfach nochmal durch, würde ich sagen, Boris, oder?
Ja. Ich bin ein bisschen traurig, dass wir die Gegend verlassen hier.
Ich glaube, das nächste Mal, was du sagst, ich glaube, was auch toll ist, ich glaube, was sehr gut ist, hier mit dem Auto vor Ort zu sein, weil du alles erreichst. Ne? Also nach Mailand, nach Bergamo, nach Brescia, ist alles relativ nah und gut zu erreichen. Also ich glaube, man kann sich hier einige Tage gut fühlen.
Ja, also das war's von uns. Jonas.
Boris.
Meine Begleitung, ohne den hätte ich den Wein nie so genießen können. Und wir verabschieden uns und wir neigen dazu, uns zu wiederholen. Schaut hier mal vorbei, wenn ihr Lust habt. Und ansonsten hoffen wir, dass euch unsere Ausführungen gefallen haben. Wir sind natürlich ein bisschen hin und her gesprungen. Man musste wieder wachsam sein beim Zuhören.
So ist das.
Übt Nachsicht mit uns. Wenn es euch gefallen hat oder auch nicht, oder ihr Kommentare habt, lasst sie uns wissen. Und ansonsten empfehlt uns, liked uns. Und in 14 Tagen gibt's den nächsten Food Talker. Bis dann. Tschüss. Und hier nochmal ein paar gebündelte Informationen zu den Franciacorta Weinen. Und zwar, es gibt den Franciacorta, den Franciacorta Satin, den Franciacorta Rosé, dann Jahrgangsweine und die Reserve. Die Traubenmischungen beim Franciacorta sind Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Blanc und Erbermatt. Da sind aber nur bestimmte Prozentzahlen zugelassen und das schlüssel ich jetzt nochmal auf. Und zwar beim regulären Franciacorta ist es Chardonnay bzw. Pinot Noir, was verwendet werden darf. Und zusätzlich darf man bis maximal 50% Pinot Blanc und bis zu 10% Erbermatt verwenden. Und der Franciacorta muss mindestens 18 Monate auf der Hefe lagern. Und meistens wird er als Brüt bzw. Extrabrüt angeboten. Kommen wir zum Franciacorta Satin. Der wird vornehmlich aus Chardonnay-Trauben hergestellt und es darf aber auch Pinot Blanc zugegeben werden und das zu maximal 50%. Und der Ausbau auf dem Hefesatz beträgt hier jetzt 24 Monate und insgesamt ist der Satin etwas weicher und hat etwas weniger Druck, sprich Kohlensäure. Und bei dem Rosé ist es so, dass der zu maximal 65% aus Chardonnay bestehen darf und mindestens 35% Pinot Noir enthalten muss. Beim Pinot Blanc, den kann man auch zugeben, der liegt bei maximal 50% und Erbermatt liegt auch bei maximal 10%. Und auch beim Rosé ist die Mindestdauer des Ausbaus auf dem Hefesatz 24 Monate. Und bei den Jahrgangsweinen ist es so, dass sie mindestens zu 85% aus Weinen eines Jahrgangs bestehen müssen. Und er muss einen Ausbau von mindestens 30 Monaten auf der Hefe durchlaufen. Und beim Franciacorta Reserve, da werden natürlich die besonders hochwertigen Jahrgangsweine genommen. Und die müssen laut Spezifikation einen Ausbau von mindestens 60 Monaten auf der Hefe haben. Und insgesamt muss man sagen, gibt es ein sehr, sehr strenges Regelwerk hier im Franciacorta, das nicht nur sagt, wie die Zusammensetzung der entsprechenden Weinsorten ist und die Lagerdauer, sondern auch, wie genau angebaut werden muss, was zu beachten ist. So ist zum Beispiel die Handlese vorgegeben und noch vieles mehr. Und dieses Regelwerk wird regelmäßig angepasst, genauso natürlich auch, wie sich die Umwelt entsprechend verändert. So, und das war's jetzt wirklich mit unserer Tour ins Franciacorta bzw. an den Lago di Seo. Ich hoffe, ihr habt ein wenig Lust bekommen, dorthin zu reisen. Und sollte das so sein, dann schaut doch mal in die Shownotes bzw. in den Foodtalker-Blog. Dort gibt es alle Informationen und Adressen, die wir besucht haben, zum Nachreisen. Also, viel Spaß! Und ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr diese Episode und den Podcast bewertet, liked und vor allen Dingen auch empfehlt und uns Kommentare gebt auf Apple, Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von Der große Restaurant und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss.